Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Wie Arbeitgeber sich den idealen Berufseinsteiger vorstellen, wie ein ideales Teilzeitstudium aussehen sollte und wie die Politik Gelder idealerweise an Schulen verteilen sollte, das sind unsere Themen heute in Campus und Karriere mit Lena Sterz. Hallo. Anfang 20, abgeschlossenes Studium, Auslandspraktika, digital bewandert. So haben sich Unternehmenschefs vor ein paar Jahren den idealen Berufseinsteiger vorgestellt. Aber was ist mit sozialen Fähigkeiten? Sollte ein Manager nicht auch fit sein, im Kopf rechnen, und darf es nicht in der Ausbildung und im Studium auch ein bisschen länger dauern? Viele Arbeitgeber haben sich in den vergangenen Jahren eher in diese Richtung entwickelt. Das berichtet unser Reporter Thomas Wagner, der in Stuttgart bei einer Fachtagung zu diesem Thema war.
Für ihn kann das Digitale in der Bildung nicht zu früh kommen. Stefan Wolf, Chef des baden-württembergischen Arbeitgeberverbandes.
Ich glaube, dass wir mit dem Thema Digitalisierung, auch mit dem Thema Umgehen mit Computern, Umgehen mit Technik schon sehr früh anfangen müssen. Ich glaube, dass wir auch im Grundschulalter schon in die Digitalisierung einsteigen müssen.
Für ihn und nicht nur für ihn kommt digitale Bildung viel zu früh. Julian Nina Rümelin, Kulturstaatsminister AD und Professor für Philosophie und Entscheidungsethik.
Die CEOs im Silicon Valley, also die Chefs von Amazon, Google, Facebook und Microsoft und so, haben gesagt, sie sind der Auffassung, erst ab 14 sollen die eigenen Kinder ein Smartphone benutzen. Naja, ich finde schon auch, man kann streiten, ob 14 vielleicht ein bisschen zu spät ist, aber die kindliche Nutzung von digitalen Endgeräten ist hochgefährlich.
Hier der Wirtschaftsboss, der Kindern Digitales am liebsten mit der Muttermilch eintrichtern würde, dort der Philosophieprofessor, der vor den Gefahren warnt. Wer hat nun recht? Möglicherweise beide. Denn so groß die Meinungsunterschiede darüber auch sein mögen, ob der Einstieg in digitale Lerninhalte nun in der Grundschule oder später erfolgen soll, so einig sind sich der Professor und der Arbeitgebervertreter auf dem Fachtag Bildung, Zukunft, Wirtschaft in Stuttgart doch in einem Punkt. Zum runden Digitalen muss auch das eckige Soziale in der Bildung hinzukommen, und zwar stärker als bisher. Stefan Wolf.
Hinzu kommt, dass es häufig auch an sozialen Kompetenzen fehlt. Also es gehört einfach dazu, Verständnis für die Leute zu entwickeln, auch gewisse moralische Grundwerte, auch ethische Grundwerte zu haben, wie man miteinander umgeht. Klar muss alles digitalisiert werden, aber parallel dazu muss man eben auch lesen und schreiben lernen, rechnen lernen und eben auch diese ethischen, moralischen Grundwerte lernen, die wir später eben auch in der Wirtschaft brauchen.
Diese Forderung nach Vermittlung ethischer und moralischer Grundwerte im Schulsystem war bislang in der Wirtschaft eher vereinzelt und leise vernehmbar. Jetzt wird sie, so der Eindruck auf dem Fachtag in Stuttgart, zunehmend lauter. Und nicht nur das. Waren es vor Jahren gerade Wirtschaftsvertreter, die kürzere Schul- und Studienzeiten forderten, so sind es heute wiederum Wirtschaftsvertreter, die sich für längere Schulzeiten einsetzen. Die Verkürzung der Gymnasialzeit von 9 auf 8 Jahren würde der baden-württembergische Arbeitgeberchef Stefan Wolf lieber heute als morgen rückgängig machen.
Ich finde, man braucht eine gewisse Zeit, um sich zu entwickeln, um Persönlichkeit zu entwickeln. Und es macht keinen Sinn, den Stoff in 8 Jahre reinzudrücken und die Kinder zu stressen, die Lehrer zu stressen. Die jungen Menschen kommen früh genug in unsere Betriebe und eine Persönlichkeitsbildung ist wichtig. Und ich glaube, die erzielen wir stärker mit G9 als mit G8.
Und spätestens in diesem Punkt herrscht wieder Übereinstimmung zwischen dem Arbeitgeberpräsidenten und dem Philosophieprofessor. Auch Julian Nieder-Rümelin hält eine 9-jährige Gymnasialzeit für sinnvoller, und nicht nur das, er verweist darauf, dass ausgerechnet boomende Hightech-Regionen Regelungen getroffen haben, die verhindern, dass Schülerinnen und Schüler zu Fachidioten werden.
Singapur hat zum Beispiel jetzt eine Regelung erlassen, die das im Freien Sein von Kindern und Jugendlichen erzwingt, von Schulen und Eltern erzwingt, weil die dort so massive auch Gesundheitsprobleme haben. Das heißt also, wir müssen dringend diesen Bedarf von Kindern an Bewegung, an Interaktion, an Austausch mit der natürlichen Welt fördern.
Gerade volljährig und schon zu Ende studiert, dieses einstige Wunschbild von Wirtschaftsvertretern an Berufseinsteiger hat sich, wenn man den Äußerungen in Stuttgart Glauben schenken darf, erledigt. Denn mittlerweile zeigt sich, viele, die mit Anfang 20 ein Studium beendet haben, merken plötzlich, dass sie aufs falsche Fach gesetzt haben. Und viele, die mit 17 Abitur machen, sind erstmal unentschlossen, wissen noch gar nicht so recht, was sie studieren wollen. Müssen sie überhaupt studieren?
Es ist vielleicht in den Köpfen der ein oder anderen noch verwurzelt, nur ein Akademiker kann ein erfolgreiches Leben führen. Das ist natürlich grundsätzlich falsch.
So Rainer Reichhold, Präsident des Baden-Württembergischen Handwerkstages. Dass angehende Handwerker das Abitur in der Tasche haben, sei grundsätzlich zu begrüßen. Aber
wir müssen aber den Schulen und den Schulleitern erklären, dass jemand, der ein Abitur machen möchte, nicht zwingend studieren muss. Also wir brauchen auch Führungskräfte im Handwerk, wir brauchen auch Menschen mit Abitur. Im Handwerk.
Diese Wünsche, die Wirtschaftsvertreter in Stuttgart an das Bildungssystem herangetragen haben, bringen tatsächlich neue Herausforderungen auch für das Schulsystem mit sich. Aber welche? Susanne Eisenmann, CDU-Kultusministerin in Baden-Württemberg.
Gerade in der Bildungspolitik ist der Abwägungsprozess, wie viel Technologie, wie viel digital ist notwendig und wie viel traditionelle, humanistische Bildung, Werteorientierung, Wertebildung. Es kommt auf die richtige Mischung an.
Über die Vertreter aus Wirtschaft und aus den Bildungsinstitutionen zukünftig sicherlich noch weiter diskutieren werden.
Nicht zu hastig lernen und nicht zu digital. Thomas Wagner berichtete, was sich Wirtschaftsvertreter von Berufseinsteigern und Bildungspolitik erhoffen. Im Job ist es inzwischen normal, Teilzeit zu arbeiten. Im Studium ist Teilzeit eher die Ausnahme. Die Zahl der Teilzeitstudierenden ist zuletzt sogar gesunken. Nur 7% der Studierenden sind offiziell in Teilzeit angeschrieben, sagt eine aktuelle Studie. Und das, wo die Politik immer wieder sagt, dass lebenslanges Lernen und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf bzw. Familie und Studium so wichtig sind. Die Hintergründe und Gründe für die Zahlen zum Teilzeitstudium kennt Kurt Dennis Hachmeister vom Zentrum für Hochschulentwicklung, denn er hat sie mit erhoben. An ihn geht die Frage, Herr Hachmeister, wie kommt das, dass nur 7% der Studierenden in Teilzeit studieren?
Das hat wie immer verschiedene Gründe. Einer ist sicherlich auch, dass es man unterscheiden muss zwischen den offiziellen Teilzeitstudierenden, also dass man tatsächlich offiziell nur in der doppelten Regelschulzeit fertig sein muss, und den inoffiziellen de facto Teilzeitstudierenden, die einfach länger brauchen als die Regelschulzeit, aber jetzt keinen speziellen Status haben. Und diese de facto Teilzeitstudierenden, die sind sicherlich in der Mehrheit, während diese offiziell in Teilzeit eingeschriebenen Studierenden eben gerade um diese 7% ausmachen.
Können Sie noch was dazu sagen, welche Gründe es noch gibt, dass die Zahl der Teilzeitstudierenden so gering ist?
Also der eine Grund ist tatsächlich, dass es möglicherweise gar nicht so unbedingt notwendig ist, sich offiziell einzuschreiben, weil man eben auch die Chance hat, einfach länger zu studieren. Und der andere Grund ist, dass die Anzahl der Angebote auch nicht so besonders riesig ist. Also da gibt es Unterschiede in den einzelnen Bundesländern. Manche bieten eben mehr Teilzeitstudiengänge an und andere weniger. Aber insgesamt ist diese Zahl der Studiengänge, in denen man eigentlich Teilzeit studieren kann, auch relativ gering bei 14%.
Ja, in manchen Regionen scheint die Zahl laut Ihrer Studie höher zu liegen. In Hamburg zum Beispiel jeder 5. Studierende Teilzeit eingeschrieben, in NRW jeder 7. In anderen Regionen ist es sehr viel weniger. Wie kommt das?
Das ist in Hamburg oder auch NRW sind das auch Sondereffekte. Da gibt es nämlich spezielle Hochschulen, die sich eben auf dieses Studienmodell des Teilzeitstudiums spezialisiert haben. Das ist in Nordrhein-Westfalen, ist das die Fernuni Hagen, wo 50.000 Studierende in Teilzeit studieren. Das macht natürlich schon richtig viel aus. Und in Hamburg gibt es auch 2 Fernhochschulen, wo die Studierenden eben dieser Fernhochschulen auch für Hamburg gezählt werden. Deswegen finden wir da besonders hohe Quoten, die jetzt aber nicht unbedingt bedeuten, dass die Leute auch tatsächlich in Hamburg wohnen, weil im Fernstudium kann man dann ja von zu Hause aus machen, wo man auch immer wohnt.
Heißt das im Umkehrschluss, dass wenn ich in Teilzeit studieren möchte, mir meistens oder oft nicht viel anderes übrig bleibt, als mich an einer Fernuni einzuschreiben?
Ja, es gibt verschiedene Modelle. Also Fernstudium ist dann eins der extremsten, dass man tatsächlich zu Hause ist und da eben in seiner eigenen Geschwindigkeit zu Hause lernt. Es gibt aber auch Hochschulen, die aufs berufsbegleitende Studium spezialisiert sind, wo es dann auch wieder verschiedene Modelle gibt, dass man öfter oder weniger oft zur Hochschule muss oder zu einem Studienzentrum. Also beispielsweise wäre das denkbar, dass man dann irgendwie am Wochenende Blog-Seminare hat oder immer nach Feierabend dann lernt. Also diese Möglichkeiten gibt es, aber die finden sich am häufigsten tatsächlich in privaten Hochschulen.
Heißt das, dass staatliche Hochschulen da vielleicht ein bisschen was verschlafen haben, wenn es diese Angebote bisher nur an privaten Hochschulen hauptsächlich gibt?
Ja, ein bisschen kann man das sagen. Vielleicht positiv formuliert, dass sie eher ihren Schwerpunkt eben in diesem Präsenzstudium und Vollzeitstudium sehen, aber da wäre schon aus unserer Sicht auch mehr denkbar, dass die auch die staatlichen Hochschulen da mehr Angebote schaffen, auch ja, zum Teilzeitstudium.
Wenn man sich sein Teilzeitstudium jetzt selbst zusammenbastelt, indem man pro Semester nur einen Teil der Seminare belegt, das geht ja im Bachelor- und Master-System einigermaßen gut, dann muss man aber auf einen flexiblen Arbeitgeber hoffen. Oder wenn man nicht so viel verdient, nur ein wenig nebenher arbeitet, dann kann man auch BAföG beziehen im Teilzeitstudium. Oder wie sieht das aus, Herr Hachmeister?
Genau, also zunerst mal die Frage zum Arbeitgeber. Man braucht natürlich einen Arbeitgeber, der flexibel ist. Man braucht aber auch die Flexibilität im Studium. Denn nicht immer werden ja alle Seminare immer jedes Semester angeboten. Und da muss man schon genau gucken, dass man jetzt nichts wählt, wo man dann merkt, okay, das wird jetzt erst in einem Jahr wieder angeboten, das bräuchte ich aber eigentlich zwingend, um das nächste, die nächste Stufe zu erreichen. Das ist ein bisschen auch eine Herausforderung, eben im Studium Teilzeit zu machen. Die andere Frage ist, was Sie ansprachen, die Finanzierung. Wenn man offiziell Teilzeit studiert, dann bekommt man tatsächlich gar kein BAföG. Und auch hier wäre es schön, wenn das ein bisschen flexibilisiert würde, das BAföG, dass man auch die Chance hat, länger zu studieren oder auch geplant länger zu studieren und trotzdem auch eine Studienfinanzierung erhalten kann.
Ja, wie könnte das aussehen, so ein BAföG-System?
Also ist natürlich klar, dass jetzt der Staat nicht für ein doppelt so langes Studium dann doppelt so viel zahlen möchte an die Studierenden. Aber im Moment ist es tatsächlich so, sobald man sagt, man studiert Teilzeit, dann kriegt man gar nichts mehr. Insofern könnte ich mir schon vorstellen, dass man zum Beispiel die BAföG-Zahlungen dann streckt über die Zeit, dass man vielleicht eben die Hälfte des BAföGs bekommt, aber dann dafür doppelt so lange. Das wäre die eine Variante. Und die andere Variante ist, was auch schon an Forderungen im Raum steht, dass man einfach das BAföG jetzt nicht nur immer bis zur Regelstudienzeit zahlt, sondern grundsätzlich irgendwie auch ein oder zwei Semester länger finanziert, ohne dass man da besondere Gründe nachweisen muss.
Vielen Dank, Herr Hachmeister, für das Gespräch über Studieren in Teilzeit.
Ja, bitteschön.
Wenn jede Schule gleich viel Geld bekommt, dann ist das doch gerecht. Das war lange die Prämisse der Politik. Seit einiger Zeit bemühen sich manche Bundesländer, mehr Geld an die Schulen zu geben, wo die Probleme besonders groß sind. Aber woher sollen Lokalpolitiker und Politikerinnen eigentlich wissen, an welcher Schule genau jetzt die knappen Ressourcen für Schulsozialarbeiter etwa am besten eingesetzt werden sollten? Bessere Antworten darauf soll kommunales Bildungsmonitoring liefern. In Berlin fand seit gestern dazu eine Konferenz statt. Philipp Banse war da und hat sich erklären lassen, was Bildungsmonitoring ist und wie es funktioniert.
Monitoring ist für uns eigentlich der Kern, weil da reden wir über Zahlen, Daten und Fakten. Früher haben wir immer viel über Gefühle, gefühlte Zahlen und Daten geredet. Das hat sich heute geändert.
Markus Rempe, Leiter des Fachdienstes Bildung im Kreis Lippe. Das heißt, er koordiniert letztlich die kommunale Bildung dort. Seit rund 10 Jahren betreibt der Landkreis Lippe ein lokales Bildungsmonitoring.
Wir stellen da eigentlich die gesamte Bildungskette. Das heißt, wir fangen an in der frühkindlichen Bildung. Wie sieht das eigentlich mit der U3-Betreuung aus? Und das nicht nur im Kreisgebiet, sondern in einzelnen Kommunen.
Sprich, wie viele Kinder unter 3 Jahren gehen eigentlich in die Kita? Und zwar für jede Gemeinde im Landkreis.
Da haben wir große Unterschiede. Wir haben Kommunen, die liegen bei gut 70%, wir haben Kommunen, die liegen bei 95%. Wir wissen, dass früher Kita-Besuch wichtig ist. So kommen wir mit den Kommunen ins Gespräch, die niedrige Zahlen haben.
Welche Schulen besuchen Kinder im Laufe der Jahre? Wie entwickeln sich die Schulabschlüsse? Wie hoch sind die Abbrecherquoten? Welche Kita bringt Migranten besonders gut Deutsch bei und welche auch nicht? Man sollte denken, diese Basisinformationen sollten Kommunen längst haben. Katja Wolf von der Koordinierungsstelle Bildungsmonitoring hilft Kommunen im Auftrag des Bundesbildungsministeriums, ein Bildungsmonitoring aufzubauen. Sie sagt, Viele Bildungsdaten lägen natürlich längst vor.
Aber die Kunst hier drin besteht natürlich, die verschiedenen Daten zusammenzuführen und zu gucken, wie sich Bildung im Lebenslauf in einer Kommune entfaltet.
Rund die Hälfte der Landkreise und der kreisfreien Städte in Deutschland hätten mit so einem Bildungsmonitoring zumindest begonnen. Bildungsdaten aus verschiedenen Ämtern und Institutionen zusammenzuführen, das bedeutet, Kommunen müssen neue Daten erheben und auch Dateningenieure einstellen. Sie brauchen Leute, die Daten verständlich aufbereiten und vergleichbar machen. Benjamin Hanay, Leiter der Kommunalen Statistikstelle in Herne, hat das gemacht. So kann Herne jetzt etwa einzelne Schulen sehr genau vergleichen, was dabei hilft, begrenzte Ressourcen sinnvoll einzusetzen. Beispiel: Herne hat rechnerisch für jede Schule einen halben Schulsozialarbeiter.
Das macht ja so keinen Sinn mit der Gießkanne. Also helfen uns diese Vergleichsdaten zwischen Schulstandorten eben Schwerpunkte zu setzen. Und nicht nur eine halbe, sondern vielleicht ein oder zwei an eine bestimmte Brennpunktschule dann zu geben. Ja, dafür sind die gut. Das erleichtert die Debatte.
Denn in den kommunalen Bildungsdaten schlummern nicht nur gute Nachrichten. Auf der Konferenz in Berlin wurde deutlich, dass das Datensammeln und Analysieren allenfalls ein erster Schritt ist. Katja Wolf, die Mitorganisatorin der Konferenz, sagt, die große Herausforderung sei, diese manchmal unerfreulichen Erkenntnisse aus den Daten an Beamte, Lehrer, Lehrerinnen, Schulleiterinnen und Eltern zu kommunizieren.
Kommunikation ist das A und O, ne? Sich zuzuhören, zu überlegen, welche Maßnahmen man daraus ableiten kann, das ist eigentlich das Wichtigste.
Dafür braucht es aber nicht weniger als einen Kulturwandel, sagt die Expertin. Denn gute Bildungspolitik vor Ort klappe nur, wenn alle zusammenarbeiten. Kitas, Schulen, Behörden, Eltern.
Das ist insofern neu, als dass Bildung in Deutschland halt in der Hand von vielen, vielen, vielen Akteuren liegt. Und dieses Zusammenarbeiten, das ist die Herausforderung. Auch, dass eine Kommune sich politisch verantwortlich fühlt für die Bildung. Da sagen viele, das gehört auch den Schulämtern oder den Kindertagesstätten, da bin ich doch gar nicht zuständig. Das zeigt sich auch im Bildungsmonitoring, dass man hier diese Daten, die man ja hat, auch zusammenführt und für die Bürgerinnen und Bürger gut nutzt. Das ist im Prinzip eigentlich eine Selbstverständlichkeit, aber erfordert halt eine gewisse Kultur und an dieser Kultur arbeiten wir.
Philipp Banse hat uns erklärt, wozu Bildungsmonitoring gut ist und wie es funktioniert.
Campus und Karriere, auch auf Twitter.
Twittern Sie mit?
DLF Bildung.
In einer idealen Welt gäbe es an Schulen mit antisemitischen Sprüchen auf dem Schulhof auch viel Geld für Projekte gegen Antisemitismus. Zum Glück gibt es das ab und zu auch in der Realität. In Berlin zum Beispiel wird gerade etwas Ungewöhnliches ausprobiert. Dort gehen muslimische Imame und jüdische Rabbiner gemeinsam in den Unterricht.
Wer ist wer von uns? Wer könnte der Muslimische sein?
Ich glaube, Sie sind der Jude und Sie sind der Muslim.
Ender Cetin und Elias Drei sitzen mit 20 Schülern im Alter zwischen 12 und 15 im Stuhlkreis zusammen. Der Imam und der Rabbiner demonstrativ nebeneinander. Beide tragen dunkle Hose, schwarzes Sakko und einen Bart. Wer ist wer? Das zu beantworten fällt den Jugendlichen leicht. Der Name für die Kippa, die Kopfbedeckung der Juden, fällt ihnen dagegen nicht sofort ein. Berlins Bildungssenatorin Sandra Scheres sitzt mit im Stuhlkreis. Ort des Geschehens, eine Gemeinschaftsschule im Berliner Ortsteil Friedenau. Nach einer kurzen Vorstellungsrunde sind sie mitten im Thema.
Wenn man zum Beispiel etwas gegen Juden hat, wie nennt man das noch? Da gibt es eine besondere, ja?
Rassismus?
Im Allgemeinen ist das Rassismus, richtig? Und?
Antisemitismus, der Begriff geht den mehrheitlich muslimischen Jugendlichen nicht ganz so leicht über die Lippen. Das ist einer der Gründe, warum Ender Cetin, der Imam, und Elias Drei, der Rabbiner, in die Schulen gehen. Meet to Respect heißt ihr Projekt. Als Tandem gehen sie auf Unterrichtsbesuch, in diesem Jahr schon 160 Mal. Nicht nur sie, auch andere Imame und Rabbiner gehören zum Team. Mit den Schülern über Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Religionen reden, über Vorurteile und gegenseitigen Respekt. Das ist das Ziel. Die beiden Lehrer verteilen nun Kärtchen an die Schülerinnen und Schüler, auf denen Fragen stehen wie: Leben die meisten Juden in Israel? Oder darf ein Moslem auch in die Kirche? Fragen, die ihnen immer wieder begegnen, erklärt Elias Drei.
Können Juden und Muslimen eigentlich Freunde sein? Und dann haben wir natürlich gesagt, natürlich ist es möglich und wir leben das auch, dass wir beide immer in den Unterricht gehen und auch persönlich befreundet sind.
Berlins Bildungssenatorin Sandra Scheres sitzt still dabei und beobachtet. wie der Unterricht zunächst frontal abläuft, dann aber die Jugendlichen sich immer mehr miteinander unterhalten, neugierig aufeinander werden.
Ich finde es jetzt auch nicht dramatisch, wenn Unwissenheit da ist oder Konflikte auch angesprochen werden. Darum geht es doch, die Konflikte auf den Tisch zu legen und auch miteinander zu diskutieren und aufzuklären. Deswegen sind diese Projekte ja da, um vorzubeugen und dass sich Vorurteile nicht verfestigen, sondern dass man Vorurteile eben auch aufbricht, dass jeder Mensch eben wertvoll ist, egal wo er herkommt, welcher Religion er angehört oder vielleicht auch keiner Religion angehört. Und deswegen sind diese Projekte so wertvoll.
Die Zahl solcher Projekte in Berlin wird weiter steigen. 1,7 Millionen Euro mehr soll die Bildungssenatorin in den kommenden beiden Jahren erhalten, um Maßnahmen gegen Antisemitismus zu fördern. Ganz bewusst ist sie deshalb jetzt in der Gemeinschaftsschule im Berliner Ortsteil Friedenau, um ihr Konzept vorzustellen, denn die war 2017 in die Schlagzeilen geraten, als dort ein 14-jähriger Junge gemobbt, als Jude beleidigt und angegriffen worden war. Schulleiter Uwe Runkel ist überzeugt, das wird heute so nicht mehr passieren.
Das hat sich schon verändert, also indem wir jetzt wirklich in der ersten Klasse eigentlich schon anfangen, auch dieses zu thematisieren. Da haben wir als Schule eine große Chance, weil wir die Kleinen auch schon erreichen können. Und dadurch, dass einfach auch immer mehr Schülerinnen und Schüler aus der Grundstufe hier in die Sekundarstufe kommen, verändert sich insgesamt die Sekundarstufe.
Durch seine Arbeit bekommt Imam Ender Cetin allerdings mit, dass es an vielen Schulen immer noch antisemitische Vorurteile gibt. Er setzt deshalb auf die Vorbildfunktion, die er und Rabbiner und Freund Elias III haben, wenn sie als Tandem auftreten.
Es ist schon so, dass wenn man mit einer religiösen Identität dort erscheint in einer Schulklasse, die muslimischen Schüler, die ja auch ganz oft aus ihrem religiösen Kontext heraus etwas äußern, was gar nicht reflektiert ist manchmal, schon sehen, okay, da ist einer, der aus meiner Religion ein Sprecher ist und er spricht für einen Rabbiner.
Die beiden, sagen sie übereinstimmend, ergänzen sich gut. Im Unterricht spielen sie sich den Ball jedenfalls gern zu. Mittlerweile treffen sie sich auch privat.
Wolf Sören Treusch berichtete über Imame und Rabbiner, die gemeinsam unterrichten. Der Belgier Laurent Simons hat sein Studium abgebrochen. Dabei hat er gerade noch Schlagzeilen gemacht. Er wollte der jüngste Uni-Absolvent aller Zeiten werden. Laurent ist 9 Jahre alt und er hat Elektrotechnik an der Uni Eindhoven studiert. Und er wollte als 9-Jähriger jetzt auch noch sein Studium beenden. Ihm fehlen nur noch wenige Klausuren. Das Problem: Er wollte bis zum 26. Dezember sein Studium beenden, denn dann wird er 10. Aber jetzt hat er sich mit seinen Uni-Dozenten in die Haare bekommen. Die meinen, er könne nicht einfach in den nächsten 2 Wochen noch alle Klausuren schreiben. Also hat der 9-Jährige jetzt sein Studium abgebrochen. Aber er hat ja noch ein wenig Zeit, ein anderes Fach zu beenden. Er will mal künstliche Organe entwickeln.
Deutschlandfunk. Campus und Karriere.